Ich begrüße meine Erstsemesterstudierenden immer mit den Worten: Willkommen im besten Fach an der Grundschule.
Hierhin gehört Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen zu Hierhin gehört Oldenburger Wissensschnack. Heute bei uns zu Gast ist Maja Brückmann, Professorin für Didaktik des Sachunterrichts. Heute sprechen wir unter anderem darüber, wie Schülerinnen und Schüler Roboter programmieren und was sie dabei lernen können und wie sie Virtual Reality, VR, benutzen. Liebe Maja, schön, dass du bei uns bist.
Ich freue mich auch.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und wie immer schauen wir als erstes in deinen Lebenslauf hinein. Und da steht ganz am Anfang einmal Oldenburg und am Ende auch wieder Oldenburg. Und dazwischen kommt viel in der Mitte. Und du hast zuerst Mathe und Physik auf Lehramt Haupt- und Realschule studiert und hast dann später als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Kiel gearbeitet, bevor du 2009 zum Thema Sachstrukturen im Physikunterricht in Potsdam promoviert hast. Wie hat es dich auf diesen Weg verschlagen?
Also fürs Lehramt war es so, ich habe gar nicht, mein Lebenslauf, den ihr auf der Homepage findet, ist gar nicht so richtig noch vollständig. Ich habe nämlich vorher zwei Semester in Oldenburg tatsächlich Diplom-Informatik studiert. Also ganz klassisch vor den Bachelor-Mastern, 96, 97 war das. Und war aber wenig erfolgreich, kann ich so sagen. Beziehungsweise, ich hatte das Gefühl, da werde ich nicht glücklich. Also das war zu dem Zeitpunkt die Informatik, die da im Vordergrund stand, war irgendwie nicht das, was ich mir unter Informatik vorgestellt hatte. Und bin dann in die Studienberatung und am Ende kam raus Lehrerin. So. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich wollte nie Lehrerin werden. Das war tatsächlich so. Ich dachte, nein, das kannst du, also sowas Langweiliges. Und das auch noch studieren. Und ich hatte immer schon ein Faible für Physik. Und dann dachte ich, oh nee, Physiklehrerin werden, also auf keinen Fall. Und habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass ich nochmal drüber nachdenken muss, ob das nicht vielleicht doch was für mich ist. Und so bin ich tatsächlich ins Lehramt gerutscht und dann mit den Fächern Mathe, Physik. Es ist tatsächlich so, dass ich mit dem Studium in Oldenburg so ein bisschen unzufrieden war, im Sinne von, ich hatte das Gefühl, das war noch nicht alles, was ich gerne wissen wollte übers Lernen. Mhm. Und bin in eine Zeit hineingeraten mit meinem ersten Staatsexamen, wo es einige Promotionsstellen in der Didaktik gab. Und das war mir vorher nie als Studentin irgendwie aufgefallen. Und ein Professor, mein damaliger Physikdidaktikprofessor Falk Ries, hat so ein bisschen mich darauf aufmerksam gemacht und hat mich ermutigt, mich zu bewerben bei diesen Stellen, die ausgeschrieben waren. Und ich hätte auch tatsächlich beim beiden anfangen können. Und da das ja nicht geht, war dann tatsächlich die Diskussion, okay, wie machen wir das? Wie gehen wir da hin? Also wie komme ich weiter? Wie frage ich mich, was ich eigentlich will und was ich wissen will? Ja, so ist mein Start im Prinzip gelaufen. Also
spannend. Wir werden ja gleich noch über deine aktuellen Forschungsprojekte sprechen. Und da werden wir sehen, dass es dann so bisschen doch wieder in die Informatikrichtung zurückgegangen ist. Also spannend, wie sich dann doch wieder alles fügt und auch das heute dann noch bei dir eine Rolle spielt. Jetzt habe ich aber eine Folgefrage. Vielleicht mag das auch nicht stimmen in deinem CV, aber du warst dann danach in Kiel und warst Realschulanwärterin. Das heißt, du wolltest doch diesen nächsten Schritt noch gehen, wolltest das weiter probieren oder, also warst quasi zweigleisig unterwegs oder war das eine taktische, strategische Entscheidung, doch noch den LehrerInnenweg weiterzugehen?
Also sagen wir so, ich habe eigentlich immer gerne unterrichtet. und habe auch gemerkt, dass mir das liegt, das Unterrichten und das Arbeiten mit den Kindern und auch mit den Jugendlichen waren es ja in meinem Studium hauptsächlich, dass ich das Referendariat noch gemacht habe in Kiel, war dem geschuldet, dass einfach die wissenschaftliche Karriere ist keine feste Karriere, die man irgendwie planen kann. Das ist viel abhängig von vielen verschiedenen Faktoren. Und weil ich kein wirkliches Anschlussprojekt nach meiner Dissertation hatte, weil auch mein damaliger Doktorvater Reinder Stüth in Rente gegangen ist, war es für mich eine logische Konsequenz, dass ich dann den anderen Teil meiner Ausbildung eben auch noch zu Ende mache in Form eines Referendariats. Und das war auch in diesem Fall so, dass das eine Schule war, die in der Nähe war, wo ich gewohnt habe und ich beim ersten Treffen mit meinen Mentoren sofort gemerkt hat, okay, das kann Spaß machen, da kann ich was lernen, das ist eine tolle Schule, ist ein tolles Umfeld und dann war es eigentlich No-Brainer zu sagen, ich mache das jetzt auch noch zu Ende und pausiere mal in Anführungszeichen in der Wissenschaft.
Ja, aber es ist dann auch wirklich nur bei einer Pause geblieben, denn der Anschluss kam dann, beziehungsweise das Commitment Richtung Forschung. Erst in Kiel als Postdoc und dann hat es sich später in die Schweiz gezogen. Wie kamst du von der Küste in die Berge?
Es war eigentlich so, dass ich immer schon mal im Ausland irgendwie leben wollte. Ich habe während meines Studiums 9 Monate in Australien verbracht, am Science Center in Brisbane, im Educational Office. Und ich wollte einfach noch mal gucken, wie es ist, wenn man in einem anderen Land wohnt und für länger. Und habe dann verschiedene Stellenanzeigen über verschiedene Portale, unter anderem auch die ESERA, das ist die European Research and Science Education Association, geguckt, was es gibt und habe mich dann fast überall beworben. Also Skandinavien und ich glaube Australien war nicht dabei, aber irgendwie so Neuseeland war, glaube ich, dabei und Österreich und Schweiz. Und die Schweizer waren einfach die schnellsten, muss ich ehrlicherweise sagen. Das klang dann gut. Man denkt ja, man wird reich, wenn man in die Schweiz geht und da den Schweizer Franken und den Lohn sieht. Und dann habe ich gedacht, ach, das haben wir mit der Familie entschieden, das ist vielleicht nochmal eine Idee, dahin zu gehen. Und das war, der zweite Grund war, das war eine unbefristete Stelle. Also ihr wisst, glaube ich, beide selber, wie das ist mit der Befristung oder mit den Befristungen. Mhm. Und für mich war das eine Chance, nochmal ein bisschen in die Wissenschaft, in die Forschung und Entwicklung zu schnuppern und aber irgendwann eben auch nochmal die Reißleine ziehen zu können, sagen, nee, jetzt habe ich es lange genug ausprobiert, jetzt weiß ich, das ist nichts für mich. So, und das war auch gut. Dann ist es natürlich anders gekommen und ich bin nicht wieder in die Schule, wie ihr ja dann auch sehen könnt. Aber es war für mich auch noch ein Grund, dass im Ausland eben das bis auf Österreich alles entfristete Stellen waren.
Genau. Ja, das ist tatsächlich in der Wissenschaft ja schwierig zu finden. Glück für uns, denn du hast 2016 erst in Zürich eine Professur bekommen und 2017 auch noch das Forschungszentrum Didaktik der Naturwissenschaften geleitet. Und nachdem dann eine Elternzeit dazwischen kam, hast du deine aktuelle Professur in Oldenburg angetreten. Das heißt, es ging wieder zurück an die Küste. War das auch ein Familienwunsch, zurück zu den Wurzeln?
Ja, tatsächlich. Also es war dann so, in der Schweiz, an der PH, war es so, dass ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin gestartet bin. Und dann kam das Angebot, als Dozierende dort zu arbeiten, auch in der Ausbildung. Und irgendwie gab es dann sozusagen so ein Tenure, dass man sich bewerben konnte auf eine Professur. Und das Zentrum habe ich eigentlich interimsmäßig geleitet oder abgewickelt, kann man auch sagen, weil meine damalige Chefin eine neue Stelle an einer anderen PH angenommen hat. Und dann, dass sie wieder zurückgegangen sind, war tatsächlich so ein bisschen begründet. Unsere Tochter ist in Zürich geboren, dann 2017 und da haben wir einfach eine Liste gemacht und gesagt, okay, was wünschen wir uns jetzt eigentlich als Familie? Und da ich ja hier aus der Gegend komme, war eigentlich so ein Hauptgrund, dass wir wollten, dass unsere Tochter in der Nähe der Familie wohnt. Ja, natürlich war es auch der Grund, dass es Oldenburg war. Also im Sinne von Ich habe in Oldenburg ein tolles Studium gehabt. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber
ja,
es ist eine tolle Uni, eine tolle Umgebung, interessante Menschen, offene Menschen an der Uni. Ich habe hier ganz viel Spaß gehabt, ganz viele tolle Leute kennengelernt. Und ich muss sagen, so von meinem Studium her, ich habe auch ein ganz tolles Studium hier gehabt. Und mir war das wichtig, dass ich ein bisschen das Gefühl hatte, ich kann so ein bisschen was zurückgeben, aber ich komme auch ein bisschen nach Hause, so von der Schule
her, schön.
Ne? Von der Oldenburger Didaktikschule. Und das ist auch so.
Dann war diese Befristung also nicht dein Problem, aber auf deinem Weg von Oldenburg über Kiel, Zürich und dann zurück nach Oldenburg gab es ja dann doch bestimmt den ein oder anderen Stolperstein, den du vielleicht heute mit uns teilen kannst. Was war auf diesem Weg dein größter Fail?
Ich denke so, das, was mir so am meisten in Erinnerung geblieben ist, weil ich am meisten in Panik geraten bin, war, dass ich den damaligen Dekan der Universität Potsdam, an der ich ja promoviert habe, Herrn Nübler, auf dem Deckblatt Herrn Kübel genannt habe. Und dann sagte eine Freundin noch zu mir, ja, jetzt guck aber bloß nicht wieder rein.
Ja.
Und
ja.
Dann sagt mein Kollege, dem ich das gegeben habe, ich so, sag nix, ich will nix wissen. Und er schlägt diese Dissertationsschrift auf und schaut mich an und sagt, doch, das willst du wissen. Und ich sag, oh nein, will ich das wirklich wissen? Er so, ja, das willst du wissen. Sagt er, du musst da, glaube ich, doch nochmal eine Korrektur fahren lassen. Und ich bin fast in Tränen ausgebrochen, weil ich gedacht habe, oh nein, weil es war schon alles an irgendwie Anspannung abgefallen, weil dieses Ding jetzt endlich gedruckt und fertig war. Und ich wäre am nächsten Morgen in die Post gefahren und hätte dort dann das Ganze per Einschreiben nach Potsdam geschickt. Naja, und es ging nun mal nicht mehr, weil ich wirklich, also ich habe dann erst überlegt, soll ich es lassen? Und dann wisst ihr selber, wie es ist, wenn man gerade den Dekan, der ja nun auch das Ding in die Hand kriegt und so, dann Herrn Kübel auch noch nennt, was ja auch irgendwie kein schöner Name ist. Und somit war es dann so, dass ich Gott sei Dank einen guten Draht zu dem Copyshop-Betreiber um die Ecke hatte und der dann mit sehr viel Mühe das noch hingekriegt hat, dass ich nicht die ganze Diss nochmal viermal gebunden und mit Goldlettern und so ausdrucken musste, sondern der hat dann in seinem Feierabend nochmal diese Seiten ausgetauscht, wo Herr Kübel stand.
Ja, da wird einem ganz heiß auf einmal, ne?
Ja, absolut. Im Endeffekt ist ja alles gut gekommen, aber das war nochmal so ein Moment, wo ich gedacht habe, blöd gelaufen.
Ja, das denken wir uns gleich bestimmt auch, denn du hast uns auch ein Fachwort des Tages mitgebracht, also einen Begriff aus deiner Forschung, den wir jetzt versuchen zu erraten. Mal gucken, wie heiß uns dabei wird. Was hast du heute für uns?
Also den Begriff, den ich euch mitgebracht habe, lautet Matthäus-Effekt.
Das klingt schön. Ich nehme... Ja, mach du zuerst.
Ja, sag du.
Der Matthäus-Effekt. Es bringt mich natürlich gleich auf das Matthäus-Evangelium und dass da vier Leute das Gleiche berichten und trotzdem immer unterschiedlich dargestellt wird. Deswegen würde ich sagen, der Matthäus-Effekt bezieht sich, wenn man zum Beispiel in einem Klassenraum ein Experiment macht mit den Schülerinnen und Schülern und das gleichzeitig auf Video aufnimmt, weil ich ja jetzt schon gelernt habe, darüber sprechen wir nachher noch, dass dann die Wahrnehmung oder die Resultate von dem, was man so per Hand mitschreibt und in der Situation empfunden hat, ganz stark von dem abweichen, was auf dem Video eigentlich zu sehen ist.
Ich möchte lösen, weil ich glaube, diesmal weiß ich es wirklich.
Gut, dann war ich schon mal falsch, verdammt.
Ich hab's schon oft gedacht. Aber ich glaube, in dem Fall weiß ich es wirklich. Der Matthäus Effekt beschreibt die Tatsache, dass wenn ich bereits viel Wissen habe, wenn ich schon ein Netzwerk an Wissen sozusagen habe und verinnerlicht habe, fällt es mir auch verhältnismäßig leicht, weiteres Wissen hinzuzufügen. Kann man das so stehen lassen, Maya?
Das kann man so stehen lassen?
Ja, endlich. Es hat ja nur viele, viele Folgen gedauert. Und damit wollen wir uns deiner Forschung widmen. Und ich frage mich jetzt gerade, ob Bohren und Bügeln beides Themen im Sachunterricht sein könnten. Denn vielleicht zum Einstieg die ganz grundsätzliche Frage, was ist denn eigentlich Sachunterricht und was deckt Sachunterricht alles ab und was nicht? Nämlich vielleicht gar nicht, also vielleicht ist es gar nicht so trivial.
Nee, trivial ist es tatsächlich nicht. Aber das ist ja mit allen Schulfächern irgendwie so der Fall. Ich begrüße meine Erstsemesterstudierenden immer mit den Worten Willkommen im besten Fach an der Grundschule. Ich weiß, dass meine Kolleginnen und Kollegen aus der Deutsch- oder Elementardidaktik das auch oder Elementarmathematik das auch so sehen, dass sie die besten haben. Ich sage dann immer zu meinen Studierenden, dass das könnte gut sein, aber ich bin mir sicher, dass ich das bin mit oder dass wir das sind mit dem Sachunterricht. Und ein bisschen daran, weil wir natürlich uns, ich will nicht sagen ignorieren, aber wir können natürlich Kompetenzen und Fähigkeiten und Interessen der Schülerinnen und Schüler ansprechen im Sachunterricht, was Deutsch und Mathe nicht kann, weil wir ein interdisziplinäres Fach sind. Und es ist dann ganz klassisch Biochemie und Physik und Technik. Jetzt haben wir in der Grundschule, in vielen Bundesländern ist es jetzt gerade so, dass die Informatik oder die informatische Bildung dazugekommen ist. Aber wir haben auch Teile, wo es darum geht, Philosophie. Wir haben das historische Lernen, das politische Lernen, das ökonomische Lernen. Wir sind sozusagen überall unterwegs. Und dabei ist wichtig, dass im Sachunterricht das nicht so nacheinander kommt. Ne? Also wir machen jetzt nicht irgendwie mal 2 Stunden Physik oder so, sondern wir versuchen Themen zu nehmen, die aus der Lebenswelt der Kinder kommen, und versuchen ihnen mit diesen Perspektiven aus den späteren Fächern ein bisschen die Welt näher zu bringen und einen Zugang zur Welt zu geben. Das ist das Besondere an unserem Fach. Für die Studierenden und auch wer das unterrichtet, ist natürlich so ein bisschen wie so ein Generalist unterwegs. Ne? Also muss ich in allem irgendwie auskennen. Ja.
Genau, man muss alles so ein bisschen kennen, aber kann wahrscheinlich auch viel selbst gestalten und dann schauen, was verbinde ich womit.
Da ist es eben wichtig, dass wir im Studium oder auch in Fortbildung mit Lehrkräften gut eine Einführung geben und einen Überblick geben.
Dazu direkt eine Nachfrage. KritikerInnen des aktuellen Schulsystems, also des weiterführenden Schulsystems, schlagen unter anderem das ja vor, dass man eben nicht mehr so starr in Fächern denkt, sondern ja projektbezogen, dass man das Projektthema Klimawandel hat, das Projektthema Energie, und da spielen eben soziale, politische, biologische, physikalische Dinge alle eine Rolle. Würdest du dich dem Plädoyer anschließen? Also glaubst du, das, was in der Grundschule funktioniert, kann auch in den weiterführenden Schulen funktionieren?
Ich würde sagen, dass es ist ein zweischneidiges Schwert für mich. Auf der einen Seite ist der Sachunterricht bei vielen Schülerinnen und Schülern, egal wie sie in Mathe und in Deutsch sind, eigentlich ein sehr beliebtes Fach. Also viele Schülerinnen und Schüler, die man fragt, sagen, nee, der Sachunterricht gefällt mir. Wenn man sie aber fragt, denkst du, du wärst eine gute Naturwissenschaftlerin oder du kannst gut Naturwissenschaften oder du kannst gut Physik und Chemie, dann würden die eher sagen, ich weiß gar nicht, was das ist. Also so ein Selbstkonzept hinkt ein bisschen hinterher. Und das kann jetzt gut sein, das kann jetzt nicht so gut sein, aber wenn die dann in die weiterführende Schule kommen und dann auf einmal die Fächer Biochemie, Physik, Technik und sonst wie was haben, dann haben die häufig nicht das ausgeprägteste Selbstkonzept, was diese Fächer angeht, weil sie das ja vorher gar nicht kennengelernt haben. Und das ist genau die Krux des Sachunterrichts, ne? Auf der einen Seite ist das wirklich ein ganz tolles Fach, was sehr viel Spaß macht zu unterrichten oder auch im Studium das zu studieren, weil man einfach sehr breit ist. Auf der anderen Seite muss man den Unterricht so ausrichten, dass er an die weiterführenden Schulen anknüpft. Und das muss man den Kindern auch bewusst machen. Und das ist genau eine der Herausforderungen, die auch der Sachunterricht mit sich bringt.
Ja, ich habe gerade überlegt, aber ich habe dazu keine spontane Rückfrage, außer was sind diese Themen, aber da kommen wir jetzt sowieso drauf zu sprechen, deswegen kannst du gerne nochmal
dazwischen gehen. Genau, dann gehe ich nämlich zum nächsten Thema über, zu einem dieser Themen. Du hast einige Forschungsprojekte zur Digitalisierung, wie zum Beispiel die VR, über die wir nachher noch sprechen wollen, oder Roboterprogrammierung. Und wir haben mal geguckt, du bietest ziemlich interessante Abschlussarbeitsthemen an, wie zum Beispiel Minecraft, Lernen mit Blocks oder das Lego Education We Do. Was ist da die Herangehensweise? Ist das spielerisch lernen?
Also grundsätzlich ist immer ein Ansatz, dass man mit den Kindern immer spielerisch am besten lernen kann, egal ob wir jetzt im Digitalen sind oder nicht. Bei diesen Projekten ist es so, dass bei Minecraft ist so ein bisschen so eine explorative Studie. Das ist noch nicht so weit verbreitet in Deutschland. Ich kenne es von Tagungen, die wirklich, wo ich gestaunt habe, was die Kolleginnen und Kollegen gerade in der Science Education da anstellen mit dem Programm. Und ich habe einfach gedacht, wenn ich eine Gruppe interessierter Studierender finde, die mit mir sich auf den Weg machen will, mal zu überlegen, wie kann man dieses Spiel, so ist es ja häufig verkauft worden, in den Unterricht einbinden, dann ist das sozusagen jetzt erstmal so ein Überraschungsei. Also ich weiß noch nicht, was rauskommt. Und wir haben, ich bin auf der Suche nach Schulen, die da mitmachen wollen, Schülergruppen, die da mitmachen wollen. Ich hoffe, dass sich ein paar Studierende jetzt fürs Wintersemester dafür eintragen und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze umsetzen können. Es wird um das Thema Biodiversität gehen. Ich habe ein bisschen bei Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland geschaut und ein bisschen gemailt, was ihre Erfahrungen sind und habe da so ein bisschen mich eingelesen und auch bedient an Lernumgebungen in Minecraft. Ja, da schauen wir einfach mal. Also der wichtige Ansatz ist, dass es nicht Minecraft ist, sondern Minecraft Education. Das ist nochmal ein Unterschied, weil natürlich die Server ganz anders abgesichert sind und das natürlich ein sehr geschützter Raum ist, wo nur diese Klasse dann unterkommt. Also es ist nicht der Ansatz, den Minecraft mit dem kommunikativen weltweiten Netzwerk verfolgt. Aber es gibt eine große Community in dem Bereich, gerade im Ausland. Und ich hoffe, dass wir da auch für den Sachunterricht so ein bisschen in diese Richtung gehen. Es geht ja, wir sind zwar die Didaktik des Sachunterrichts, aber es geht ja auch ums Lernen. Und je mehr wir gerade bei den neuen Technologien einen Blick drauf werfen können, wie gelernt wird, wenn nicht eine Lehrerin an der Tafel steht, sondern eben Kinder sich im digitalen Raum bewegen. Das ist auch noch eine ganz spannende Frage, finde ich. Und dass gelernt wird, ist, glaube ich, das bestreitet ja keiner. Nur haben wir überhaupt keine Ahnung, gerade bei Minecraft, was da überhaupt passiert. Und bei dem anderen, bei dem Lego Duido, ist es so, also jeder von uns, glaube ich, hat schon mal Lego in der Hand gehabt und gibt dann so die Lego-Fraktion und die Playmobil-Fraktion. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich glaube, Lego wahrscheinlich, oder?
Lego, ja.
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 Das ist so ein, ja. Und bei Lego ist es tatsächlich so, dass die neueren Systeme wie WeDo oder auch andere diese Verbindung zwischen dem Analogen und dem Digitalen da ein gutes Angebot machen. Das heißt, die Kinder können beim Lego WeDo Projekte machen und die Umgebung, die genutzt wird, um zum Beispiel zu programmieren, das findet dann auf dem Tablet statt. Aber das Resultat meiner Programmierung, das sehe ich dann eben nicht am Bildschirm, sondern nach dem Motto, fährt der jetzt rückwärts oder fährt der vorwärts und hält der jetzt an der Tischkante an oder nicht? Das ist natürlich dann live in der analogen, realen Welt wieder erfahrbar. Und diese digital-analogen Spielumgebungen und Lernumgebungen, das ist das, was uns interessiert oder das ist das, was mich interessiert, um herauszukriegen, wo was gelernt wird und wie man Schülerinnen und Schüler da unterstützen kann, dass sie in ihrem fachmethodischen oder in ihrem methodischen Repertoire auch weiterkommen.
Wie passt da jetzt die virtuelle Realität rein? Weil die hat ja genau dieses Analoge nicht, oder?
Nee, also das kommt ein bisschen drauf an. Also das Gemeinsame an allen Dingen ist eigentlich, dass ich durch verschiedene Projekte, die ich auf Tagungen kennengelernt habe und auch dieser Schwerpunkt, der in Oldenburg im Sonderpädagogischen da ist mit der Inklusion, das Gefühl habe, dass wenn wir die digitale Welt zu stark ausklammern, dass wir bestimmte Kinder verlieren. Und zwar nicht nur auf der Ebene des Lernens, sondern eben auch kommunikativ, emotional und auch von den Fähigkeiten und Fertigkeiten her. Also über all den Projekten steht eigentlich der Inklusionsgedanke, weil ich in der Rückschau die Vorstellung entwickelt habe durch die Forschungsergebnisse, die man so liest, dass man dadurch eben ein universelleres Lerndesign hinbekommt, als wenn ich nur auf die analogen Sachen gehe. Und was die virtuelle Realität angeht, ist es ähnlich. Die Idee dahinter ist, dass ich erstmal einen Lernort relativ barrierefrei, mir digital natürlich, aber trotzdem barrierefrei anschauen kann. Also ich kann an Orte gehen mit den Kindern, die sehr selektiv ausgewählt, aber sicher sind und eben für jedes dieser Kinder erstmal relativ gleich. Ich weiß nicht, wie stellt ihr euch VR tatsächlich vor? Seht ihr euch da so mit so einer Brille?
Ja.
Ja. Mhm. Ja. Genau. Und da ist schon ein großer Unterschied zu dem, wie wir immersiv arbeiten, weil es bei den jüngeren Kindern aufgrund der Entwicklung, der neurologischen Entwicklung, das wisst ihr jetzt besser als ich, natürlich noch nicht so weit sind, um diese Spatial Vision und so weiter auszuprägen, arbeiten wir bei uns jetzt in den Forschungsprojekten gar nicht mit Brillen, sondern die Immersion beschränkt sich auf den Bildschirm. Also das heißt, die Kinder kommen in eine Umgebung, die sozusagen noch ihr Klassenraum ist und dann haben die so ein Tablet vor sich, wo sie dann durch bestimmte Pfeile durch die Evenburg laufen können. Ein anderes Projekt, so ähnlich, das ist von meiner Doktorandin Laura Haarhus, die macht es mit Dinosauriern, der hat so Karten und wenn man da drauf geht, dann kann man die auf dem iPad sozusagen auf dem Stift, auf dem Tisch sehen, wie die dann laufen. Natürlich gucken die Kinder dann immer, sagt die Mutter, ist der da jetzt wirklich nicht? Ne? Weil es wirklich ja in der Umgebung des Klassenraums passiert. Das sind ganz, ganz lustige Sachen, die dann da passieren. Diese Art der Immersion ist tatsächlich die wir in diesem Grundschulsetting nutzen. Was Forschungsergebnisse angeht, und das ist, hatte ich ja gesagt, ist das Problem, es gibt häufig Forschungsergebnisse, die sind eher im Bereich der älteren Kinder. Was man aber weiß, ist, dass diese realen Strukturen, wenn sie als virtuelle Objekte dargestellt werden, tatsächlich zum Verständnis beitragen, weil man natürlich ein anderes Modellverständnis entwickeln kann, wenn man sich mit diesem Objekt sozusagen auseinandersetzen kann. Das andere, was, glaube ich, im Primarbereich im Elementarbereich gilt, ist ein ganz anderer Effekt, nämlich die Kinder reden anders drüber. Also die Kommunikation wird gefördert, der Austausch, die Interaktion wird gefördert. Und das ist natürlich jetzt nicht kein fachlicher Aspekt, der konkret jetzt mit VR, sondern der hat einfach mit diesem Medium an sich zu tun. Und das ist genau das, was wir natürlich ausnutzen wollen, weil wir im Sachunterricht auch in Richtung Sprachentwicklung gehen. Ja, die Kinder haben ja noch nicht den Sprachsatz oder die Wörter, die wir jetzt als Erwachsene haben. Und darüber sie ans Reden zu bringen, ist natürlich auch eine riesige Herausforderung. Das sind vielleicht zwei Aspekte, die wir aus Forschung schon kennen. Und das eine hatte ich schon gesagt, ist sozusagen dieses Kritische, ne? So ist der jetzt wirklich nicht da irgendwie auf dem Tisch und dann wird vielleicht nochmal das iPad hochgehoben und geguckt oder man versucht irgendwie doch aufmerksam zu sein, dass man nicht mit dem iPad gegen die Wand läuft, wenn man da in so einer virtuellen räumlichen Umgebung ist. Das sind natürlich auch sehr interessante, auch für den Sachunterricht und die Primarschuldidaktik interessante Aspekte, weil es um dieses Wahrnehmen geht und Beurteilen von Situationen. Ne? Stimmt das nicht? Und gerade dieses kritische Auseinandersetzen mit den Informationen oder auch Modellen, die mir so in der Welt begegnen, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und den können wir damit natürlich auch fördern. So ist zumindest die Theorie. Ob das jetzt gelingt, das werden wir jetzt herausfinden, weil soweit sind wir in der Forschung tatsächlich, zumindest hier in Oldenburg noch nicht, aber das ist ein großer, großer Aspekt, der da eine Rolle spielt. Und ansonsten.
Wie groß sind da die Stimmen der Kritiker, dass sie sagen, gerade wenn man Kinder im jungen Alter schon so stark digitalisiert, dass sie nicht mehr genug Fantasie haben, sich selber Dinge vorzustellen und immer gleich alles sehen möchten und wenn sie dann ein Buch lesen, sagen, ach, ist ja langweilig, da sehe ich ja gar nichts. Gibt es solche Stimmen?
Also ich denke, solche Stimmen gibt es immer. Ich weiß nicht, mir ist noch keine Literatur über den Weg gelaufen, also empirischer Natur, die das auch so sagt. Aus meiner Perspektive jetzt, aus der sachunterrichtsdidaktischen, aus der empirischen Perspektive ist das aber auch eine spannende Frage. Vielleicht haben Sie ja recht. Also kann ja sein, dass ein Buch dann verliert. Die Frage ist, was wir wollen, also was wir für Ziele wir haben für Bildung. Ne? Also vielleicht ist es auch einfacher, sich mit weniger kritischen kleinen Menschen auseinanderzusetzen, die nicht so viel fragen und die nicht so kritisch sind. Weiß ich nicht. Ich aus meiner Perspektive, jetzt aus der Forschungsperspektive, muss sagen, genau das ist das, was ich eigentlich oder was wir eigentlich auch herausfinden wollen auf lange Sicht. Wie kriegen wir inklusivere Lernumgebungen hin, in diesem Fall digitaler Natur, die dieses Denken und diese Auseinandersetzung in gewisser Weise fördern, ohne dabei jetzt irgendwie zu sagen, das eine oder das andere. Das tun wir nicht. Wir wollen einfach nur Lernprozesse in diesen Umgebungen erforschen und tun das auch immer mit nicht digitalen Modellen oder auch Materialien. Ne? Also das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass wir die Kinder da nicht reinzwängen. Wenn die nicht wollen, dann ist das auch gut. Genau.
Genau, und du sagtest ja auch zu Beginn schon mal, dass es immer noch mit was Analogem hinspielt und die Dosis macht das Gift und auch da ist die Balance wahrscheinlich zu finden.
Genau. Es ist wie mit allen Dingen auch hier die Dosis. Genau.
Und unsere Hördosis für euch da draußen ist damit jetzt auch schon wieder erreicht, denn wir sind schon wieder am Ende der Folge. Liebe Maja, vielen, vielen Dank, dass du da warst und für deine interessanten Einblicke.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für die Einladung und auch an euch da im Backoffice. Vielen Dank und an euch beide besonders für das nette Gespräch.
Vielen Dank dir und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack.
Dieser Podcast wird gefördert durch die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven-Oldenburg-Elsfleth, die Kai-von-Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum, und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute und das Oldenburger Energiecluster OLEG e.V.
Und es gibt gute Neuigkeiten. Wir sind jetzt auf den sozialen Netzwerken vertreten. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und Twitter unter Hirngehört. Viel Spaß beim Kommentieren und Feedback geben.